So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem International Ministry Training der International Church Bonn. Wir haben ein digitales Modul gewählt, damit möglichst viele unserer vielbeschäftigten Mitarbeiter und Leiter daran teilnehmen können und dann auch nochmal in Ruhe das Wort Gottes nachlesen können, weil wir versuchen euch auch immer wieder zu ermutigen, alles nochmal nachzuprüfen in Gottes Wort. Und wir sind in einem neuen Curriculum, das heißt Leiten und Weisheit miteinander verbinden. Dazu haben wir als Begleitliteratur neben dem Wort Gottes ein wunderschönes Buch gefunden, das wir euch auch ans Herz legen, und zwar von Casey und Timothy Keller. Das heißt, Gottes Weisheit entdecken. Es ist eigentlich ein Andachtsbuch für alle Nachfolger Jesu. Wir haben aber gedacht, dass gerade ein Curriculum, die Weisheit Gottes und Leitung miteinander zu verbinden, ein ganz, ganz starkes Modul ist, um unser Charakter als Mitarbeiter und als Leiter zu stärken. Heute geht es darum, wie wird man weise? Und wir haben Teil 3. Letzte Woche hat Isi über Leitung und Rechtschaffenheit, die Rechtschaffenheit Jesu, referiert. Heute wollen wir uns beschäftigen mit Leiten und Weisheit. Wie wird man weise? Wie werde ich ein sanftmütiger Leiter, eine sanftmütige Leiterin? Und da es sich hier nicht um einen Vortrag handelt, der an deinen Verstand appellieren will, sondern da es sich hier um Gottes Wort handelt und nur Gottes Wort, seine Präsenz und der Heilige Geist dich verändern kann als Leiterin, als Leiter, möchte ich zum Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die großartige Gabe, die du uns gegeben hast, dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir heißen dich willkommen. Du bist die Person der Gottheit. Du bist die Kraft Gottes, der uns verändert, Herr. Heiliger Geist, so danken wir dir für dein Wort im 2. Korinther, dass wir nun mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, welcher der Geist ist, anschauen dürfen und dass wir durch deinen Heiligen Geist verändert werden in das Bild Christi. Jesus, wir danken dir, dass du die Sanftmut und die Weisheit in Person bist, und dass du diese Frucht in unserem Dienst als Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder als Leiterin und Leiter hervorbringst durch deine Gnade. Amen. Wir wollen beginnen mit einem Wort aus den Sprüchen, das unser Leitvers heute ist, aus unserem Andachtsbuch von Casey und Timothy Keller. Und ich lese aus Sprüche 1, die Verse 10, 11 und 15. Mein Sohn, ich füge hinzu, meine Tochter, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund. Mein Sohn, wandle den Weg nicht mit ihnen, halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad. Dieses natürlich sowohl praktisch als auch geistlich gemeint, denn wir als Leiter, die wir Autorität bekommen haben, wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, Macht, die uns gegeben worden ist, zu missbrauchen, zu bösem zu missbrauchen, andere Menschen zu unterdrücken. Aber das Wort Gottes ermahnt uns dazu, den Weg der Dominanz, den Weg ein Dominanter, ein Leiter zu sein, der durch Gewalt, durch psychische Gewalt herrscht, nicht zu gehen, unseren Weg davon zu wenden. Im Gegenteil ermutigt uns Gottes Wort durch den Heiligen Geist in Jakobus, dem Halbbruder Jesu, Kapitel 3, Vers 13 bis 18. Und Jakobus fragt hier die Nachfolger Jesu und auch natürlich die Leiter und Mitarbeiter: Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Hier haben wir die beiden Begriffe, über die wir heute nachdenken wollen. Weisheit ist eng verbunden auch mit Sanftmut. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern sie ist irdisch, menschlich, teuflisch, dämonisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber, die von oben her ist, ist zuerst rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Nun, hier ist also die Ermahnung ganz klar von Jakobus, und wir wollen uns heute als Mitarbeiter und Leiter ganz besonders damit beschäftigen: Weisheit, Leitung und heute ist das Thema Sanftmut miteinander zu verbinden. Jakobus mahnt die Nachfolger Jesu, den Wandel, also den Lebensstil und die Werke, also unseren Dienst, zu verbinden mit diesen beiden Eigenschaften. Nun, Sanftmut, so sagt es Jakobus hier, kommt von oben herab. Es ist nicht etwas, was wir durch unsere Anstrengung selbst in unserem Herzen produzieren können. Denn wir haben eine nüchterne Diagnose durch Jesus Christus, dass unser Herz böse ist von Jugend an. Das ist nicht eine Tugend, die wir durch mehr Disziplin, durch mehr harte Arbeit oder durch religiöses Gebet oder Fasten erreichen können, sondern es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Halleluja! Das ist wunderbar. Das heißt, Weisheit und Sanftmut sind eine Frucht des Geistes. So lesen wir das auch in Galater 5, Vers 23. Sanftmut ist die Frucht des Geistes. Vor ungefähr 200 Jahren, 1839, sagte ein reformierter Geistlicher, sein Name war George Washington Bethune. Er sagt: Da ist keine Gnadengabe, für die weniger gebetet wird und die weniger kultiviert wird als die Frucht der Sanftmut. Das heißt auf Deutsch, da wird weniger gebetet für irgendeine der Gaben des Geistes oder für eine der Perspektiven der Frucht des Geistes als die Sanftmut. Und seien wir ehrlich, wann habe ich das letzte Mal oder wann hast du das letzte Mal auf Knien flehentlich gebeten: Herr, mach mich sanftmütig. Gib mir die Gabe und die Frucht der Sanftmut. Denn wir leben in einer Gesellschaft, und manchmal ist das leider auch in der Kirche so, dass Sanftmut missverstanden wird. Sanftmut wird oft verwechselt mit Rückgratlosigkeit oder eine Form der zu verachtenden Schwäche. Man möchte nicht schwach sein, man möchte nicht ohne Rückgrat sein. Man möchte, wenn man als Leiter ist, ganz klar die Wahrheit sagen, ganz klar die Richtung geben. Und das ist auch wahr, das ist ja auch unsere Aufgabe. Aber wie tun wir das? Darum geht es. Nun, Aristoteles war ein Meister der Definition, und das griechische Wort für Sanftmut bedeutet Prautes. Und es heißt auch Demut. Sanftmut, Demut ist Stärke unter Kontrolle. Und Aristoteles gibt diese Definition: Sanftmut ist die ganz gesunde Mitte zwischen exzessivem Zorn. Ein Leiter, der zornig ist, ist kein sanftmütiger Leiter. Und zwischen exzessiven Apathie, das heißt Teilnahmslosigkeit, Interessenlosigkeit, es ist mir sowieso egal, was in meiner Gemeinde vorgeht, in meiner Kleingruppe, mit meinem Bruder, es ist mir völlig egal. das ist Apathie, auch das ist nicht Sanftmütigkeit. Aristoteles sagt, Sanftmut, Brautäs, ist genau das gesunde Mittelmaß zwischen Cholerik und Apathie. Nun, Sanftmut ist Stärke, nicht Schwachheit, nicht Rückgratlosigkeit, sondern Stärke unter Kontrolle. Wir sehen das zum Beispiel bei Mose. Im 1. Mose 12, Vers 3 haben wir ein interessantes Statement. Da heißt es hier, Mose war demütiger oder sanftmütiger als alle anderen Menschen. Dies überrascht, dass der Heilige Geist in der Heiligen Schrift das so kommentiert. Denn wir wissen alle, wer Mose war. Mose war ein cholerischer Leiter, erzogen am Hof des Pharao, hat dann irgendwann eine Begegnung gehabt mit Gott und wusste, er war berufen, Ägypten zu verlassen, sich zu identifizieren mit dem leidenden Volk und hat in seinem Zorn, in seinem Jähzorn, hat er einen Ägypter erschlagen. Und diese Charaktereigenschaft hat sich durchgezogen durch sein ganzes Leben. Selbst seine Berufung nach Israel hineinzugehen, hat er verloren aufgrund seiner Cholerik, denn wir alle kennen die Geschichte von dem zweiten Mal, wo er zu dem Felsen sprechen sollte, damit er Wasser geben sollte in der Wüste. Und er hat es nicht getan. Ein Zorn hat er ihn wie das erste Mal geschlagen. Und Gott bestrafte ihn, indem er nicht in das Land hineinkam. Und trotzdem sagt der Heilige Geist im 1. Mose 12, 3, er war demütiger als alle. Nun, wie können wir diesen Widerspruch auflösen? Ganz einfach. Sanftmut ist eine Gabe, wie Jakobus sagt, die von oben kommt. Sie ist ein Geschenk. Sie kann nicht erarbeitet werden. Und lass uns nochmal die Liste der Frucht des Geistes, das heißt die Eigenschaften der Frucht des Geistes, in Galater 5, 22, 23 anschauen. Sie steht im direkten Kontrast zu der Liste der Werke des Fleisches. Welches da sind? Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Zwistigkeiten, Parteiung. Und wir sehen ganz klar hier, Sanftmut ist das direkte Gegenteil, Pendant oder Gegenstück zu Zornausbrüchen, den wir ganz besonders auch bei Mose sehen. Sanftmut, wenn wir in Jakobus schauen, hat zwei Dimensionen. Da ist einmal hier in Jakobus 3, Sanftmut bedeutet, sich etwas sagen zu lassen. Ohne Zorn und ohne Widerspruch und einem hochmütigen Geist, sich etwas sagen zu lassen. Und Sanftmut hat laut Bibel zwei Dimensionen. Das ist einmal die göttliche Dimension. Sanftmut gegenüber dem Wort Gottes, sich etwas von Gott sagen zu lassen. Bin ich als Leiter immer noch so demütig, dass ich mir von Gott etwas sagen lasse, auch wenn es weh tut? Und die zweite Dimension ist in die Horizontale. Bin ich als Leiter, als Mitarbeiter so demütig, dass ich mir auch etwas von meinen Geschwistern oder von meinem Leiter oder vielleicht sogar von meinem Team sagen lasse? Wenn wir wissen wollen, was Sanftmut ist, hat Sanftmut einen Namen. Sein Name ist Jesus. Jesus ist die Sanftmütigkeit inkarniert, ins Fleisch gekommen. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jakobus ermahnt seine Geschwister, Sanftmut mit Weisheit zu verbinden. Und wenn wir uns fragen, wer ist Sanftmut, wer ist Weisheit, diese beiden Eigenschaften haben einen Namen, ist der Name Jesus. Hast du Jesus, wirst du verwandelt durch ihn und durch den Heiligen Geist in diese wunderbare Eigenschaft. Nun, die Bibel gibt uns drei Bilder über Sanftmut. Das erste Bild ist Gott selbst. Gott selbst ist sanftmütig. Im Propheten Jesaja haben wir ein großartiges Bild von Gott, der sich darstellt als der Hirte. In Jesaja 40, Vers 11 heißt es, er, nämlich Gott selbst, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Hier haben wir eine wunderbare, bildhafte Beschreibung von Gottes Sanftmut, wie Gott leitet. Die Jungtiere im Arm tragen. Wir alle kennen diese Bilder. Bilder helfen uns zu visualisieren. Wie ist der einzigartige Leiter überhaupt? Gott selbst, unser Leiter. Er ist ein Hirte, er visualisiert sich als Hirte, der mit Sanftmut die Muttertiere leitet, die Jungtiere auf seinem Arm hält. Und wir haben das natürlich in Johannes 10, Jesus, der gute Hirte, haben wir das inkarniert in Jesus, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Gott selbst beschreibt diese Sanftmut und wie er leitet in Jesaja 42, Vers 1 bis 3. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben, seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Hier haben wir diese beiden Dimensionen, die Aristoteles beschreibt. Auf der einen Seite, ein sanftmütiger Leiter bringt das Recht hinein in eine Welt der Ungerechtigkeit, bringt Korrektur und Ordnung da, wo Unordnung und Unrecht ist. Ja, das tut ein Leiter. Das ist die Aufgabe eines Leiters, zu korrigieren, zurechtzuweisen, auf die richtige Linie zu bringen. Aber auf der anderen Seite, wie tut er das? Er tut das mit einem Geist der Sanftmut. Und wir als Leiter haben zu tun mit Menschen, deren Leben gebrochen ist. Vielleicht selbstverschuldet, vielleicht unverschuldet. Menschen, die gebrochenen Herzens sind. Menschen, die einen glimmenden Docht haben. Da ist nicht mehr viel in ihrem Dienst. Da ist nicht mehr das Feuer der ersten Tage. Da ist nur noch Rauch. Ja? Die produzieren immer nur noch Schwierigkeiten. Und ein Leiter ist nicht jemand, der sagt, raus, ich kann dich nicht mehr gebrauchen, du bist gebrochen, weg, du kannst nicht mehr leisten, du rauchst nur noch, du bist nicht mehr am Brennen, du hast nicht mehr die erste Liebe, weg mit dir. Nein, nein, das ist nicht der Leiter, von dem Gottes Wort spricht und der Gott selber ist, sondern Gott ist der Leiter, der sich kümmert um die, die gebrochen sind, kümmert um die, deren Feuer am Verlöschen ist. Wir geben Menschen nicht auf, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie gerade durch Krisen gehen. Ein Leiter gibt Menschen nicht auf. Das zweite Bild sehen wir natürlich inkarniert in Jesus Christus, denn gerade diese Bibelstelle, auf die wird, hat der Apostel Matthäus gerade diese Bibelstelle zitiert auf das Wirken Jesu. Wir lesen das in Matthäus 12, Vers 15. Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg und es folgte ihm eine große Volksmenge und er heilte sie alle und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden, er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Sanftmut inkarniert in Jesus. So ist Jesus. Er hat den gebrochenen Halm, den geknickten Halm hat er nicht gebrochen. Wie ist er mit seinen Jüngern umgegangen? Mit einem Judas, den er noch gewinnen wollte bis zuletzt. Mit einem Petrus, der verzweifelt ist an seinem Versagen und er ihn wieder zurückgebracht hat in das Team, in seine Berufung, indem er immer wieder mit ihm sprach am See Genezareth. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? So war Jesus. Er litt an der Unvollkommenheit seiner Jünger. Manchmal sprach er auch, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Aber Jesus, er ist der sanftmütige Leiter, der Menschen zurechtgewiesen hat. Er war nicht apathisch, er war nicht desinteressiert, aber das im Geist der Sanftmut getan hat. Matthäus 21, Vers 5 sehen wir, wie dieser König Jesus sich darstellt. Ein großartiges Bild. Sagt der Tochter Sion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Was für ein großartiges Bild. Der König des Universums, der Herr aller Herren, der Richter, der einmal kommen wird, die Welt zu richten. Hier kommt er nach Jerusalem, diese widerborstige Stadt, diese Stadt, die Gott gehasst hat und auch Jesus gekreuzigt hat. Und wie kommt er? Als der sanftmütige, demütige König, auf einem Eselsfohlen reitet er hinein. Nun, die dritte Perspektive, die wir bekommen, ist durch das Neue Testament, durch Paulus. Paulus, bekannt als der Tyrann, als der, der die Christen verfolgt hat, der bei der Steinigung des Stephanus dabei war, der ein cholerischer, missbräuchlicher Leiter war in Person, der alle Christen verfolgen wollte und dann nach seiner Bekehrung in Damaskus die Christen, selbst die Christen, ihm nicht trauten. Sie fürchteten sich vor ihm, denn sie dachten, dass seine Bekehrung nicht echt sei. Aber Paulus hatte eine Transformation. Nun, er war kein Milchbubi, er war auch nicht irgendwie so ein rückgratloser, Mensch, der nicht wusste, was er wollte. Paulus war hochgebildet, er wusste ganz genau, was er wollte. Er hatte dieses Feuer seiner Mission, das manchmal auch in Cholerik umschlug. Ne? Auf seiner Missionsreise in Malta hatte einen Zauberer verflucht, der für eine Zeit lang blind wurde. Da war immer noch diese Gewalttätigkeit, die sich vermischt hat mit seiner Spiritualität am Anfang seines Lebens. Da war dieser Paulus, der sich trennte von Barnabas, weil er Johannes Markus nicht mehr in seinem Team haben wollte. Da ist immer noch diese Cholerik, diese Dominanz, die war auch trotz seiner Bekehrung, trotz seiner Geist erfüllt war immer noch bei ihm. Aber er erlebte eine Transformation durch Jesus Christus und durch fortwährende Begegnung mit dem Heiligen Geist. So sagte er, der ehemalige Verfolger und Mörder, an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2, 7, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, aber wir waren arglos unter euch, wie eine Mutter, wie eine Amme, die ihre Kinder pflegt. Die Mutterliebe, mit der identifiziert er sich, so sanft war er unter den Thessalonichern. Aber er sagt, wir hätten mit dem Gewicht eines Apostels auftreten. Er war sich seiner Kraft, seiner Dominanz bewusst, aber er hat sich immer wieder entschieden, ich als Leiter möchte durch den Heiligen Geist sanftmütig sein wie eine Mutter unter euch. Diese Transformation geht nur durch den Heiligen Geist. Im 1. Korinther 4, Vers 21, da spüren wir auch, hier spricht nicht so ein Milchbubi. Da sagt er, was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Das heißt, Paulus wusste um seinen Charakter. Er wusste um seine Gewalt und Gewalttätigkeit. Er wusste um sein Potenzial, andere unter den Tisch zu reden. Aber er hat sich immer wieder entschieden, ich möchte in der Weisheit, in der Sanftmut Christi wandeln, denn ich als Leiter möchte Christus repräsentieren. So wie Jakobus sagt, verbindet euren Wandel, euer Werk mit dem Geist der Weisheit und Sanftmut. 2. Korinther 10, Vers 1, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde Christi, der ich ins Gesicht zwar demütig unter euch, abwesend, aber mutig gegen euch bin. So, das sehen wir hier. Paulus, immer noch dieser dominante Leiter, der sich aber freiwillig entschieden hat, ich möchte nicht in Gewalttätigkeit, nicht in Dominanz leiten, sondern in der Sanftmut Christi dienen und leiten. Warum? Weil Sanftmut ist die beste Visitenkarte der Evangelisation. So schreibt er in Philipper 4, Vers 5, eure Milde, eure Sanftmut soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Paulus ermahnt Titus, die Gläubigen anzuweisen, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, sanftmütig zu sein, zu allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Titus 3, Vers 2. Sanftmut ist die Visitenkarte in einer Welt der Ellenbogengesellschaft, in einer Welt der Gewalttätigkeit. Auch Korrektur geschieht durch den Geist der Sanftmut. Paulus schreibt zu Timotheus, 2. Timotheus 2, 25, und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Oder Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von seinem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Nun, was Paulus hier schreibt und lebt, das war verbunden mit einem Prozess. Er war ein Choleriker, er war ein Gewalttätiger. Das schreibt er ja auch in Timotheus. Ich, der erste Sünder von allen. Nun, wie geschieht dieser Prozess in dem Leben eines Mitarbeiters, in dem Leben eines Leiters, hineinzukommen in diese Sanftmut? Das Erste, was Jakobus sagt in Kapitel 3, ist dieses, die Weisheit und die Sanftmut, sie kommt von oben. Sie ist spirituell, sie ist eine göttliche Gabe. Alles andere ist dämonisch, ist teuflisch. Ja. Das heißt also, Leiter haben nur eine Chance, durch die Gegenwart Gottes, durch die Präsenz Gottes, durch den Heiligen Geist, verändert zu werden. Das ist unsere Chance, gute Mitarbeiter, gute Leiter zu werden, die Leitung mit Weisheit und, das ist unser Thema heute, mit Sanftmut zu verbinden, die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes. Nun, die Präsenz Gottes, wie finden wir sie? Im Psalm 34 lesen wir von der Nähe des Herrn. Ja. Psalm 34, Vers 19, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, die befreit er. Und Psalm 34, 20 sagt, vielfach ist das Unglück des Gerechten, aber aus allem erlöst ihn der Herr. Nun, ich möchte gerne Preis der Mitarbeiter und Leiterschaft, denn wir alle haben einen hohen Preis zu bezahlen. Gemeindeleitung, Gemeindemitarbeit ist eine der undankbarsten Aufgaben. Oft unentgeltlich, oft verbunden mit Undankbarkeit, mit Kritik, mit Anfeindung, mit Verletzung. Wir sehen, Pastor zu sein, ist ein harter Job, Pastorin zu sein, noch mehr. Und wir sehen die Ausfallquoten in unseren theologischen Instituten ist hoch. Wir haben sehr hohe Kündigungsraten, sehr hohe Krankheitsraten, haben sogar zum Teil Suizidschwierigkeiten bei Menschen, die im geistlichen Dienst oder in der geistlichen Mitarbeit stehen. Und wer kennt es nicht, ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagenes Gemüt zu haben, ja, wo wir nicht nur Mitarbeiter und Leiter, sondern alle Menschen und Nachfolger Jesu daran leiden. Durch Liebeskummer, man wird abgelehnt durch den Menschen, den man liebt. Man verliert seine Arbeit, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Man versteht die Welt nicht mehr. Dinge, die erst noch sehr gut gelaufen sind, verändern sich von einem Tag zum anderen. und man erlebt die tiefsten Tiefen des Lebens. Wer erlebt es nicht? Zerschlagenes Herz und ein zerbrochener Geist. Das machen wir alle durch. Das ist das Leben in der Welt. Das ist, was Jesus sagt. In der Welt habt ihr Angst. Die Welt ist eben erfüllt von Ungerechtigkeit und das geht auch manchmal in der Kirche und an der Mitarbeit in der Kirche nicht vorbei. Aber ich möchte dich ermutigen, der du vielleicht heute zuschaust, dass auch diese Krisen dazu dienen, die Nähe des Herrn zu erleben. So wie Paulus das hier beschreibt. So wie David das hier beschreibt im Psalm 34. Was für ein Umfeld. Psalm 34 hat die Einleitung, als David sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn wegtrieb. David in Lebensgefahr am Hof seines Feindes. Er sah nur eine Chance, sich wahnsinnig zu stellen und dann befreit zu werden. Und dann ist er da ganz allein in der Höhle Adullam und verfolgt von seinem Schwiegervater, verachtet von seiner Familie am Tiefpunkt des Lebens. Und da begegnet ihm die Nähe des Herrn. Da verändert, erlebt er eine Veränderung seines Charakters. Und die Männer Gottes haben es alle erlebt. Elia nach seinem großartigen Triumph gegen die Baalspriester liegt er unter dem Strauch in der Wüste und sagt, lass mich sterben. Und dann begegnet ihm der Engel des Herrn. Und dann isst er von der göttlichen Speise und hat seine wunderbare Begegnung auf dem Berg Horeb. Oder Hiob, der durch so viel Leid geht, trotzdem an Gott festhält, Gott trotzdem nicht versteht. Und dann begegnet ihm Gott und er hat dieses Gespräch und zum Schluss sagt er, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, die Krisen, durch die du gerade gehst, der Zerbruch vielleicht, durch den du gerade gehst, kann für dich eine Perspektive sein, kann für dich eine Chance sein, die Nähe des Herrn zu erleben, so wie David das beschreibt im Psalm 34. Nun, der Psalm 34 sagt auch, wie kommen wir hinein in diese Nähe, in diese transformative Kraft der Präsenz Gottes. Da heißt es hier im Psalm 34, Vers 8, durch die Furcht des Herrn. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und er befreit sie. Was ist die Furcht des Herrn? Es ist anders und genau das Gegenteil von der Angst in der Welt. Das ist das, was Jesus sagt. In der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Furcht des Herrn ist nicht Angst zu haben. Warum haben Mitarbeiter Angst? Warum leiden viele Pastoren unter Angstzuständen? Nun, die Sache ist die, dass man den Herrn nicht fürchtet, sondern man ist sich selber sein Gott. Ja. Man hat viele, viele Gaben bekommen, man hat viele Fähigkeiten, man vertraut auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Schlauheit. Alles das hat jahrelang funktioniert und irgendwann kommt der Punkt, dann funktioniert das nicht mehr. Dann erleben wir Rückschläge, dann erleben wir, dass auf einmal die ganze Welt sich gegen einen verschwört und so weiter und so weiter. Und dann bekommt man Ängste, ja? Ängste, weil man vertraut hat auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Stärke. Vielleicht hat man nochmal gebetet, Herr, segne meine Pläne. Aber das ist Hochmut. Hochmut ist das Gegenteil von der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn treibt dich in die Abhängigkeit von Gott. Der Hochmut lässt dich bei dir selbst bleiben. Nun, der Hochmut hat den großen Nachteil. Jakobus 4, Vers 6 heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber schenkt dir Gnade. Das ist das auch, was Jakobus in 3 sagt, dass wir milde sind, sanftmütig sind, sich etwas sagen zu lassen. Die Furcht des Herrn sucht den Herrn im Gebet und lässt sich von ihm etwas sagen. Die Furcht des Herrn sucht in erster Linie Gott. Und wir hatten einen Bibelschullehrer bei uns auf der Bibelschule in England, der sagte immer, wenn deine Vision, die du hast von Gemeinde, wenn du nicht jeden Tag die Hosen gestrichen voll hast, dann war es wahrscheinlich deine Vision und nicht die von Gott. Wenn wir von Gott berufen sind, dann sind die Dinge, die Gott uns gibt, für uns unmöglich. Deswegen, wir brauchen die Furcht des Herrn. Wir sagen immer, Herr, und jeden Morgen sage ich, Herr, ich weiß nicht, wie ich Gemeinde leite. Ich bin absolut inkompetent. Ich brauche dich, die Furcht des Herrn. Treib dich zu Gott und befreit dich von der Angst dieser Welt. Das Zweite, was David hier schreibt im Psalm 34,5, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und befreite mich aus all meinen Ängsten. Nun, wir sollen den Herrn suchen, sagt David. Und was ist unsere Herzenseinstellung als Mitarbeiter und als Leiter? Was sind unsere Sicherheiten, auf die wir vertrauen? Sind es unsere Finanzen? Ist es das Gemeindebudget? Sind es Menschen vielleicht? Und all diese Sicherheiten sind vergänglich. Ja? Jesus, ermahnt den reichen Kornbauer in Lukas 12, Verse 16 bis 20, sagt er, wo der reiche Kornbauer sagt, ich werde noch eine Scheune bauen für mein ganzes Weizen und dann werde ich noch mehr Besitz haben und dann werde ich zu meiner Seele sagen, jetzt darfst du ausruhen, jetzt hast du Frieden. Und Jesus sagt, du Tor, auf Deutsch, du Dummkopf, heute noch wirst du sterben. Und du kannst deine ganze Scheune, deinen ganzen Besitz nicht mitnehmen, weil all diese Dinge sind keine Sicherheiten. Dein Konto, deine Finanzen, Mitarbeiter, Einfluss, wie auch immer, all diese sind keine Sicherheiten. Sie sind wie der Hauch. Heute sind sie da, morgen sind sie weg. Und David sagt, aber ich suchte den Herrn. Wen suchst du zuerst, wenn du in einer Lebenskrise bist? Ja, sehr, sehr wichtig, den Herrn zu suchen. Dann das Letzte ist, was wir lesen im Psalm 34, Vers 18. Sie schreien zum Herrn und der Herr hört und befreit sie aus all ihren Bedrängnissen. Ja. Und Sanftmut lernen wir gerade dann, wenn wir von Gott uns verlassen fühlen. Es gibt oft Momente, wo wir auch als Leiter, als Mitarbeiter diese Gottesferne erleiden. Jesus weiß genau, wovon du sprichst. Denn auch Jesus hat das erlitten für dich. Am Kreuz rief er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeder Leiter, jeder Mitarbeiter geht durch diese Phasen, wo wir uns nicht nur von Menschen verlassen fühlen, nicht nur von Umständen, die gegen uns sind, sondern wir fühlen uns von Gott verlassen. Und dann ist sehr wichtig, dass wir dann zum Herrn schreien, ja? Dass wir mit dem Herrn reden, so wie Hiob es gemacht hat, der auch seinen ganzen Unmut, seine ganze Klage rausgelassen hat und dass wir nicht in einer religiösen Sicherheit sind. Ja? In Lukas 19, Vers 41, da weint Jesus über die Stadt Jerusalem, die alle so eingekerkert waren in ihrer religiösen Tradition. Ja? Die sagten, wir haben unsere Religion, wir haben unsere Gebete, wir brauchen Gott nicht. Und das möchte ich dich heute fragen, hast du so viele Traditionen und so viele religiöse Abläufe in deinem Leben, dass du gar nicht mehr Gottes Präsenz brauchst? Jesus weint über die Religiösen in Jerusalem, weil sie waren wie eine Herde ohne Hirten. Oder denken wir an Simson, den wir auch mal hatten hier im Bibeltraining, der lebte nur aus seinen Charismen. Bis er alle seine Charismen durch seine Starrsinnigkeit, durch seine Gottlosigkeit verloren hatte. Und dann heißt es, als er seine Kraft, sein letztes Charisma ihn verließ und er wusste nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. Wir sind oft so beschäftigt in unserem Dienst, mit unseren Aufgaben. Wissen, weißt du noch, dass der Herr mit dir ist? Ja? Und dann dürfen wir es schreien zum Herrn. So wie Jesus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder denken wir an Bartimäus. Ist dann dieser großartige, unreligiöse Mensch, der so verzweifelt war. Und er sagte, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich mal. Er hat ganz laut geschrien. Ja? Und beim Schreien zum Herrn geht es ja auch nicht um Dezibel. Es geht um Ganzheitlichkeit, um unser ganzes Herz. Ja? Und dann kamen dann die Jünger Jesu und sagten, sei still, warum störst du den Herrn? Und hat er noch lauter geschrien. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja? Und das ist großartig. Nicht Religiosität, sondern von Herzen authentisch zum Herrn schreien. Und das ist mein Gebet heute für dich. Wenn du durch Zerbruch gehst, wenn es dir so geht wie David, ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagener Geist, das ist die Tür, die Chance zu der Nähe des Herrn. Die Nähe des Herrn macht dich sanftmütig. Ja. Zuletzt eine Geschichte von einer Frau Gottes in Schottland und jemand fragte mal ihren Sohn, die Schwester so und so, sie ist solch eine sanftmütige, solch eine geisterfüllte Person. Wie ist das gekommen? Und der Sohn sagte, das geschah, als sie ihren ersten Sohn als Kind verlor. Sie ging durch eine schwierige Zeit und in dieser schwierigen Zeit erlebte sie die Nähe Gottes. Und möchte ich dich ermutigen, deine Krisen, deine Zerbrüche nicht als Nachteil zu sehen, sondern als Chance. Ein sanftmütiger, ein weiser Leiter oder Mitarbeiter zu werden. Und wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für den Psalm 34. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele und die Sanftmütigen sollen es hören und sich freuen. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die befreit er. Vielfach ist das Unglück des Gerechten, aber aus allen erlöst ihn der Herr. Und der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und er befreit sie. Möge die Präsenz und die Gegenwart Gottes dich heute umgeben. Vielleicht gerade in Krisen, gerade in Zeiten des Zerbruchs, möchte der Herr dein Herz nicht nur heilen, sondern dich zu einem sanftmütigen, zu einem weisen Leiterin und Leiter machen, zu einer sanftmütigen, weisen Mitarbeiterin und Mitarbeiter. Der Herr segne dich und er behüte dich. Amen. Wenn du uns weiter folgen möchtest, auf unserem YouTube-Channel, Mario Warnschaffe, dann findest du uns unter der Rubrik ICB Bibeltraining und kannst uns gerne weiter folgen. Gott segne dich und wir wünschen dir ganz viel Kraft und Freude im Dienst für den Herrn, ihm zu folgen und ihm gehorsam zu sein. Danke.